warten draußen, dann mache ich den Schnee auf die Folie. Aber er kommt noch diese Woche. Es ist immer schön, wenn der Januar vorbei ist. Denn der Januar ist noch ziemlich gefüllt mit dem, was man sowieso weiß, was man noch erledigen muss. Oder erledigen will im neuen Jahr. So geht es mir auch, denn eigentlich beginnen wir jetzt etwas Neues. Wir beginnen mit einer neuen Serie und wir beginnen am Ende eines Buches. Lasst euch nicht verwirren dadurch, dass wir am Ende beginnen. Es hat seinen Sinn. Ihr dürft gern mit mir aufschlagen im Matthäusevangelium, das letzte Kapitel und dort fast den letzten Vers. Die drei letzten Verse genauer. Wer keine Bibel mit dabei hat, darf auch hier vorne mitlesen. Aber besser ist es, auf dem Schoß selber zu lesen. Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern. Und das ist, als er auferstanden ist. Nicht mehr zu seiner Zeit, als er als Mensch nur auf der Erde war. Hier spricht der Auferstandene. Seine letzten Worte, sein ultimatives Wort. Wir kommen später noch zu dem Wort ultimativ, was das genau bedeutet. Wir lesen uns den Text vor. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Kommt mit mir mit in eine sehr spezielle Gegend auf dieser Welt. Den Baum, den ihr hier seht, gibt es nur dort. Mit Fachwort heißt er Sequoia oder auf Deutsch Riesenmammutbaum. Es ist die größte lebende Baumart, die wir kennen. Es gibt keine höheren und keine dickeren Bäume auf der Welt als diese Riesensequoia. Und in der freien Natur wachsen sie nur in einem Tal in Kalifornien. Natürlich gibt es sie auch in Parken, auch in Europa, aber längst nicht so groß, wie sie eigentlich wären. Es ist der Kings Nationalpark und ich habe euch aus diesem Bild etwas ausgeschnitten. Mancher sagt vielleicht, ja, so ein Baum ist nicht speziell. Das gibt es auch bei uns. Es gibt auch so dicke Bäume oben, auf dem Tristel zum Beispiel, bei der Feuerstelle hat es auch so einen dicken Baum, wo man als eine Person nicht mehr herumgreifen kann. Aber ich habe etwas ausgeschnitten, das euch die Verhältnisse zeigt. Beeindruckend. Wenn der Mensch ins Bild rückt, merken wir plötzlich, wie die Größenverhältnisse sind. Meistens kann man nur den Stamm fotografieren, wenn man ein Erinnerungsfoto machen will. Niemand schafft es, eine Riesensequoia so aufs Bild zu bannen, dass sie wirklich so aussieht, wie er sie wahrnimmt, wenn er darunter steht. Wenn er in die Höhe schaut und nicht weiß, wo die 80 Meter oder es gibt, glaube ich, bis 110 Meter große Bäume, fast die Grenze des Machbaren biologisch, dass das Wasser noch kapillarmäßig nach oben steigt. Wenn man vor einem Sequoia-Baum steht, kann man das nicht beschreiben. Und das Foto im Handy erzählt nur ganz wenig. Eine ganz ähnliche Erfahrung machen wir, wenn wir etwas von Gott beschreiben wollen. Seine Herrlichkeit. Wenn es darum geht, dass wir beschreiben sollen, was ist Herrlichkeit von Gott? Dann haben wir bestenfalls ein billiges Handybild zu bieten, das nicht einmal richtig die Maßstäbe darstellen kann zu uns Menschen. Geschweige denn die Maßstäbe, wie es wirklich ist, weil wir unten auf dem Waldboden sind. Unsere Sicht von Gottes Größe ist einfach immer viel zu klein. Wir kennen die Bodenperspektive wie hier in diesem Bild des Sequoia-Baums. Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist auf den Waldboden gekommen. Und was wir hier in diesem Gleichnis mit dem Baum an Wurzeln sehen, ist das, was Jesus uns gezeigt hat auf unserer Ebene. Auf der Ebene, wo wir sehen, wo wir begreifen und betasten können. Jesus ist von einem großen, riesigen, herrlichen Baum mitten in unsere Welt hinabgekommen, hat Wurzeln geschlagen und hat gezeigt, wo das hinführt. Und noch etwas erinnert mich an diesem Bild, an die Botschaft von Herrlichkeit Gottes und uns Menschen. Es braucht uns Menschen im Thema Herrlichkeit Gottes. Aber wir sind nicht die Wichtigsten. Es braucht uns Menschen, aber wir sind nicht der Fokus. Es braucht uns als die, die erkennen, wie herrlich Gott ist. Als das braucht es uns. Aber der Fokus ist der große, herrliche Gott. Und das ist unser Ziel heute in diesem Gottesdienst. Ich habe mir das Ziel gesetzt und ich weiß, ich werde es nicht erreichen. Aber Gott kann es erreichen. Dass wir etwas verstehen von Gottes Herrlichkeit. Etwas mehr Sehnsucht haben, dass unser Bild von Gott anders wird, größer wird, vollkommener wird. Unser Leben mehr beeinflusst. Mehr in unsere Probleme auf dem Waldboden kommt. Und dass wir nicht nur die Wurzeln sehen, sondern dass wir beginnen, hoch zu sehen am Stamm. So wie Jesus es eigentlich gewollt hat. Er ist gekommen, damit wir hoch sehen. Ich gebe uns einen Überblick, was uns heute erwartet. Das hilft, die Gedanken etwas zu ordnen. Ich habe sie hier schon geordnet, aber euch hilft es ganz sicher. Wir werden 3 gedankliche Schritte gehen. Wir werden uns nur mit diesem Vers 20 aus dem Matthäus-Evangelium beschäftigen. Nur mit diesem kurzen Satz: lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Das ist eine Botschaft über die Herrlichkeit Gottes. Auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort sieht. Aber wir werden sofort sehen, wenn wir etwas tiefer eintauchen in die Botschaft, die Jesus hatte. Das ist der erste Teil. Wir werden da einige Aspekte betrachten. Das zweite, wir werden schauen, was können wir sofort anwenden. Sofort heute. Vielleicht noch im Gottesdienst. Aber ganz sicher zu Hause. Und dann wird dieser Beginn einer Serie, ihr habt vielleicht den Flyer gesehen, das geht weiter. Die Challenge 2020, die geht einige Zeit weiter. Immer mit neuen Themen, immer mit neuen Gesichtspunkten. Was ist die längerfristige Aufgabe aus diesem Vers, den Jesus uns hier als sein ultimatives, letztes, wichtigstes Gebot als Jünger gibt. Wir wechseln und gehen sofort in den Text. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. So übersetzt es die Neue Genfer Übersetzung. Die gefällt mir sehr gut, weil es das Wort Gebot drin hat und weil es das Wort befolgen drin hat und weil bei befolgen der Nachfolger mitklingt und der Jünger, der Jesus nachfolgt. Man kann Gebote, und das haben wir bei den Zeichen für die Austausch schon gesehen, man kann die Gebote aus ganz, ganz bestimmten Gesichtspunkten anschauen. Und wir haben alle einen Blickwinkel auf die Gebote. Eingeimpft, eingeprägt, anerzogen, durch Erfahrungen gelernt. Und wenn es uns gelingt, dass Gott uns heute unabhängig von unserer Vorbedingung, die wir mitbringen, wie wir Gebote verstehen, negativ, einschränkend, vielleicht unpersönlich, vielleicht vorübergehend, notwendiges Übel, unabhängig von dem, was wir denken über Gebote, dass Gott uns etwas zeigen kann aus seiner Perspektive über Gebote. Und das hat mit Herrlichkeit zu tun. Die erste Frage ist, wem gab Jesus dieses Gebot? Das ist eine einfache Frage. Es ist ganz klar, Jesus spricht hier zu seinen Nachfolgern. Aber er spricht in diesem Satz indirekt noch von viel mehr Menschen. Er spricht von allen Menschen. Lehrt sie bezieht sich auf alle, auf die ganze Welt. Vorher hat er gesagt, ich sende euch in die ganze Welt, von Jerusalem bis an die Enden dieser bekannten Erde. Und hierauf bezieht sich das kleine Wort sie. Das heißt, es ist doch nicht ganz so einfach mit der Zielgruppe, die Jesus hier anspricht. Offensichtlich sind es 2. Zuerst die Jünger, die direkt zuhören, was Jesus hier sagt. Aber es sind auch noch andere damit gemeint, die einmal dieses Wort hören werden. Durch die Jünger. Jesus hat seinen Auftrag hier an dieser Stelle, so habe ich schon erwähnt, schon vollendet. Er ist in die Welt gekommen, er hat gepredigt, er hat das Reich Gottes gelehrt. Er hat gezeigt, wie es ist. Er hat die Gebote gesagt und getan. Und vordemonstriert. Und die Jünger haben irgendwann im Lauf dieses Lebens von Jesus diesen Punkt gemerkt. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat Petrus so ausgesprochen, aber er hat es für alle Jünger ausgesprochen. Alle standen dahinter. Wir haben erkannt, hat er gesagt, dass du Christus, der Sohn Gottes bist. Wir sehen etwas von der Herrlichkeit, die nur von Gott kommen kann. Johannes hat es mit diesen Worten ausgedrückt. In ihm sahen wir die Herrlichkeit und Wahrheit und die Gnade. Und hier spricht Jesus jetzt sein letztes Gebot. Während er noch bei den Jüngern ist auf dieser Erde, schließt er seinen Auftrag in diesem Moment ab und gibt ein ganz spezielles Gebot. Ein Gebot, das, ich zerreiße meine Bibel nicht, keine Angst, aber wenn wir jetzt in diesem Deckel nichts drin hätten, nur den Buchdeckel hätten, dann stelle ich mir vor, Jesus nimmt hier einen Buchdeckel und er nimmt alle Gebote, die er hat, und er legt sie in den Buchdeckel hinein und sagt, ich übergebe euch mein wichtigstes Dokument. Lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Im Moment, als die Jünger das hören, sehen sie nur den Buchdeckel. Sie hören nur diesen Satz, lehrt sie alles halten. Aber es steckt in diesem Satz mit drin, es hat sehr, sehr viel zwischen den Buchdeckeln. Sehr, sehr viel. Das ganze Leben, das sie mit Jesus gehabt haben, diese 3 Jahre, ist in diesen Buchdeckeln verpackt. Das war die Botschaft, an wen es ging. Wir könnten zusammenfassen, Jesus hat hier die gute Nachricht, die er begonnen hat zu predigen, in einen Auftrag gefasst. In einen einzigen Satz gefasst. Aber es geht nicht darum, dass wir nur diesen Satz jetzt zulassen und dass wir den ins Bücherregal stellen, sondern dass wir den öffnen und das tun, was in diesen beiden Buchdeckeln drin steckt. Wenn Jesus hier sagt, lädt sie alles zu halten, dann ist das eine sehr, sehr umfassende, große Aufgabe, wie bei allem, wenn wir sagen alles. Räum dein ganzes Zimmer auf, alles. Unsere Kinder kennen den Satz. Und wenn wir alles sagen, dann meinen wir auch die Christen unter dem Bett und die Sachen unter dem Teppich und die Ausstellung auf dem Schreibtisch. Man könnte das auch anders verstehen, das Aufräumen, so dass man gehen kann zum Beispiel. Ist schon viel. Aber wenn wir sagen alles, dann ist alles. Wenn Jesus sagt alles, dann meint er alles, was in diesem Auftrag enthalten ist. Jedes einzelne dieser Gebote, die Jesus gegeben hat. Kommt die nächste Frage. Was meint dieses ultimative Gebot? Und ultimativ, das heißt letztgültig, habe ich vorher vergessen zu nennen. Wenn man genau liest, merkt man, dass Jesus nicht nur sagt und lehrt sie die Gebote. Es ist erstaunlich, dass steht und lehrt sie die Gebote halten. Ich habe einen super Vergleich gefunden in einem Buch, das sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Und er hat dort geschrieben, du kannst einem Papageien die Gebote beibringen. Das kann man. Sie sind kurz. Ein Papagei, der gut ist, kann das. Und er wird die Gebote nachkrächzen. Aber was er nicht tun wird, er wird nicht seine Sünde bereuen. Er wird nicht umkehren, wo er bisher auf seine Kollegen gehört hat und jetzt auf Gott hören. Er wird nicht aufhören zu hassen und seine Feinde segnen. Er wird nicht erkennen, wo er pharisäisch auf andere Papageien heruntergeschaut hat. Er wird sich nicht fragen, was jemand wirklich braucht, der ein Sünder ist, inklusive sich selbst. Das ist der Punkt. Man kann papageiisch nachplappern, was ein Gebot sagt. Das ist aber nicht der Sinn des Gebots. Der Sinn des Gebots ist, dass wir es tun. Dass das sichtbar wird, was in dem Gebot enthalten ist. Dass wir veränderte Menschen sind. Dass Gebote beginnen, unser Leben umzukrempeln und unsere Handlungen und unser Denken neu zu machen. Ist das möglich? Können Gebote unser Denken und Handeln neu machen? Ich stelle eine Behauptung auf. Gebote zu halten ist Menschen unmöglich. Ihr hättet sicher jetzt nicht erwartet, dass ich das sage. Aber der Satz stammt nicht von mir. Der stammt von Jesus. Ich möchte euch die Geschichte erzählen, wo er drin vorkommt. Jesus hatte Besuch von einem jungen Mann und er hatte sehr, 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 sehr viel Land. Das war in dieser Zeit damals ein Riesenreichtum. Ländereien heißt es. Und dieser Mann, der wollte Gott gefallen und er hat Jesus angesprochen, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Er muss Predigten von Jesus gehört haben und er hat auf diesen Impuls reagiert. Er will ewiges Leben haben. Und Jesus anerkennt und er sagt, was hast du denn getan? Du kennst doch die Gebote. Dann sagt dieser junge Mann, das habe ich von ganz klein auf immer getan. Wirklich. Und Jesus widerspricht ihm nicht. Er sagt nicht, ja, du täuschst dich. Nein, Jesus lässt es stehen und sagt ja und schaut ihn an. Und es heißt in diesem Bericht, der in Markus Evangelium sehr genau beschrieben ist, und Jesus gewann ihn lieb. Er sah ihn an und er sah diesen Menschen mit seiner Hoffnung auf ewiges Leben. Aber er sah noch viel tiefer. Er sah einen Menschen, der eigentlich nicht vertrauen kann, weil sein Vertrauen schon besetzt war. Durch Reichtum. Und dann sagt er ihm, dir fehlt noch etwas. Und das muss in den Ohren eines sehr reichen Menschen sehr komisch geklungen haben. Dir fehlt noch etwas. Und er war erstaunt, als Jesus ihm sagte, geh und verkaufe deine Länderei und gebe das für gute Zwecke, für Arme, die es brauchen können. Und du komm und folge mir nach. Er hätte es gekonnt. Er hat so viel auf der hohen Kante gehabt, vielleicht mehr als der Petrus mit seinem kleinen Fischerladen. Und dann kam eine große Stille. Und er hat sich überlegt. Und er wendete sich schließlich ab von Jesus und ging heim. Und während Jesus dem nachschaute und die Jünger auch, kam ein Gespräch auf diese Entscheidung. Und Jesus sagte, wie schwer ist es doch für einen Reichen, vertrauensvoll ins Himmelreich zu kommen. Ich übersetze es, wie es gemeint ist. Das Himmelreich wie ein Kind anzunehmen. Die Jünger waren entsetzt. Und sie sagten zu Jesus, wer kann überhaupt gerettet werden, wenn dieser nicht gerettet werden kann? Der hat alles richtig gemacht und jetzt stellst du ihm eine so hohe Aufgabe und er kann es nicht. Aber das Gespräch ist nicht zu Ende an dieser Stelle. Jesus antwortet und sagt, es ist zwar so schwer, als ob ein Kamel durch ein Nadelöhr getrieben werden muss. Und bei Menschen ist es tatsächlich unmöglich. Und daher kommt mein Satz, Gebote zu halten ist Menschen unmöglich. Wir können das nicht aus eigener Kraft tun, was Gott eigentlich möchte. Dieser junge Mann hat es bewiesen und x andere Jünger haben es auch bewiesen. In anderen Situationen. Sie konnten Jesus nicht treu bleiben. Einer ist sogar abgefallen von Jesus, der Judas. Alle haben Jesus verlassen, haben ihn verleugnet. Keiner konnte das halten, was Jesus ihnen eigentlich gesagt hat. Keiner. Aber dann schließt Jesus den Satz und sagt, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Denn Gott ist nichts unmöglich. Und das ist Evangelium. Und das führt uns nach dem Fragezeichen zum Ausrufezeichen. Bei Gott ist es möglich, dass Gebote in Menschen Veränderung auslösen. Bei Gott. Durch Gottes Kraft könnten wir übersetzen. Durch den Geist, den Gott schenkt, der in einem Leben Wunder tun kann. Wunder im Denken, Wunder im Handeln, Wunder in den Umständen. Dadurch ist es möglich, nicht durch das, was der Mensch in seinem Gehorsam kann. Denn er kann nicht gehorsam sein. Paulus sagt das mit ganz sehr krassen Worten. Der menschliche, fleischliche Wille kann nicht tun, was Gott will. Es ist unmöglich. Wir können es noch so oft probieren. Aber das heißt nicht, dass wir nicht sollen. Das heißt, der Schritt, dass es tatsächlich Veränderung gibt, ist etwas, das mit Gott zu tun hat. Mit Gottes Herrlichkeit. Dass wir erkennen, wie mächtig Gott ist. Das ist die Botschaft der Herrlichkeit von Gott, die Jesus hier in dieser Geschichte mit dem reichen jungen Mann sagt. Und er sagt sie am Schluss seiner Zeit auf der Erde auch an seine Jünger. Er sagt, Gott hat entschieden, dass die Lehre von Geboten Menschen verändern wird. Und er wird ihnen die Herrlichkeit Gottes dadurch zeigen, dass sie eine unmögliche Aufgabe vor sich haben. Gott verwendet eine Methode, die dem Tod geweiht ist, die niemals Erfolg haben kann, um zu zeigen, wie mächtig er ist, wie herrlich er ist, wie über allem erhoben er ist, wenn er etwas beschließt. Das ist das Geheimnis hinter den Geboten von Jesus. Was Jesus ausgesprochen hat, Jesus hat hier einen Befehl gegeben an die Jünger. Lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und Jesus ist nicht zurückgefallen in eine Zeit, in der die Gesetze den Mensch erlösen sollten. Das gab es. Im Alten Testament war eine heilsgeschichtliche Zeit, da gab es nur die Gesetze. Und anhand der Gesetze musste man kennen, ich brauche ein Opfer. Ich brauche etwas, das mich, wenn ich das Gesetz übertrete, reinwäscht. Aber es gab noch keinen Retter. Es gab nur die Opfer. Und das Einsehen, ich habe das Gesetz doch nicht geschafft. Das war die Zeit bis Jesus. Und jetzt kommt etwas Neues. Und Jesus fällt hier nicht zurück in eine alte Zeit, wenn er Gebote gibt. Er beginnt eine neue Zeit. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und Johannes, der Evangelist, schreibt das in seinem Brief mehrere Male. Dieses neue Gebot ist das wichtigste Gebot, das ihr habt. Alles ist in diesem Gebot enthalten. Jesus hat nichts gesagt, ohne dass es abgeglichen war mit seinem Vater. Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Wenn das so ist, dann ist der Entscheid, dass Jesus hier sagt, lehrt sie alles zu halten. Göttliche Weisheit. 100% abgesegneter göttlicher Entschluss. Verstehen wir, was das heißt? Nichts weniger als die Überschrift hier. Gott verwendet ganz, ganz bewusst eine Methode, die zum Scheitern verurteilt ist, wenn wir menschlich denken. Und die sich nur erfüllen kann, wenn wir mit Gott rechnen. Wenn wir Gott mehr erkennen, wenn wir seine Herrlichkeit erkennen und erfüllt sind mit Herrlichkeit. Gott wirkt durch Lehre. Durch Gebote, die er wirksam macht, durch seine Kraft. Paulus hat später gesagt, denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte. Das ist die Frage. Ein Gebot ist zunächst Wort. Aber es geht weiter. Paulus sagt dann, es gründet sich nicht auf Worte, sondern auf die Kraft Gottes. Das hat den Paulus unterschieden von allen Gelehrten seiner Zeit. Und das unterscheidet auch heute noch Evangelium von allem, was wir sagen. Was Worte sind. Erst wenn Gottes Kraft zu wirken beginnt und man Veränderung sieht, dann ist es Evangelium. Vorher ist es Papageiengekrächze. Nicht sehr schön. Oft verhindert es, den Inhalt wirklich zu hören, weil der Papagei so furchtbar krächzt und immer wieder das Gleiche sagt und es nicht tut. Mich hat das Bild sehr erheitert, weil wir einen Film gesehen haben. In dem Film kam ein Papagei vor, der hat eine sehr negative Rolle. Er ärgert seine Besitzer. Und am Schluss wird er freigelassen und als Pointe des Films kommt er zu seinem Besitzer zurück und sitzt auf dem Briefkasten und sagt, hallo. So stumpfsinnig kann man sein, wenn man nur wiederholt. Aber Jesus möchte viel mehr. Und ich komme zum letzten Gedanken, bevor wir zur Anwendung gehen. Wenn wir Gebote hören, dann ist auch Gehorsam ein Thema. Befolgen, wie Jesus sagt, lehrt sie zu halten. Es stimmt, dass Gehorsam ein Ziel der Gebote ist. Es stimmt. Aber es ist nicht das letzte Ziel. Der Gehorsam ist nur das vorletzte Ziel. Denn es gibt etwas, das in den Geboten zum Ausdruck kommt, das viel höher ist als der Gehorsam. Der Gehorsam ist nur der Schritt dazu, es zu entdecken. So wie Jesus sagt, wenn ihr das tut, was ich euch sage, werdet ihr merken, ob meine Worte von mir sind oder ob sie von meinem Vater sind, ob sie von Gott sind. Nur wer tut, kann entdecken, was der Inhalt der Gebote ist. Und das ist das eigentliche Ziel der Gebote. In den Geboten wird Gottes Wesen verwirklicht. Gott gibt kein einziges Gebot, das nicht seinem Wesen entspricht. Und es wird spannend sein, wenn wir die Gebote unter diesem Aspekt neu betrachten. Was erzählen uns die Gebote über die Art, wie Gott ist? Warum sagt er, ich habe Freude an Barmherzigkeit und nicht am Tod der Sünder? Und warum sagt Jesus deswegen zu den Pharisäern, bitte, seid barmherzig. Und richtet nicht. Wir lernen über die Gebote Dinge kennen, wie Gott ist. Gottes Wesen zeigt sich und Gottes Wesen ist herrlich. Wir können gar nicht anders als über die Gebote am Schluss erfüllt sein mit einer unbändigen Freude über Gott. Wenn wir verstehen, welcher Ausdruck sie sind. Und ihr könnt den Test schon einmal machen, wir werden miteinander durchgehen. Es wird uns immer wieder beschäftigen im ganzen Jahr. Aber ihr könnt den Test zu Hause schon machen. Schaut euch das an, was Jesus geboten hat. Die ganz kleinen Gebote und die ganz großen. Die Feindesliebe. Das Beten im stillen Kämmerchen. Das Dinge nicht vor den Menschen machen, um Dank zu erhalten. All diese Anweisungen sind alles Gebote, die Jesus gegeben hat. Was erzählen sie über Gott? Und ihr werdet in jedem einzelnen Fall so große Augen bekommen. Wenn ihr merkt, wie Gott ist, dass Gott da ist und ins Verborgene schaut, dass Gott belohnt und nicht Menschen belohnen müssen. Und ihr werdet jubeln vor Freude, wenn ihr erkennt, was hinter den Geboten steckt. Und es wird plötzlich etwas ganz anderes werden, das zu tun. Und das Spannende ist, manchmal kann man es nur entdecken, wenn man es tut. Man kann es nicht vorher testen. Man muss es tun. Die Herrlichkeit ist das letzte Ziel. Etwas von dieser Freude möchte ich euch jetzt als kleine Kostprobe vorlesen. Wir finden den Text in Johannes 15, Vers 10 und 11. Und ich sage nicht mehr viel mehr dazu, als nur diesen Satz zu lesen. Aber dieser Satz erzählt davon, wie Gebote und unbändige, überfließende Freude zusammenhängen. Dort steht Johannes 15, 10 und 11. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen sei. Ich kann unter vollkommener Freude nichts mehr verstehen als Glück und das ultimative Glück. Schon wieder dieses Wort. Was können wir sofort anwenden? Ihr braucht jetzt nicht mehr nach vorne zu sehen. Wir schauen jetzt in unser Leben. Ich war diese Woche beim Arzt, weil ich schon nach vier Wochen immer noch nicht keine Ruhe hatte mit meiner Atemwegsgeschichte. Und er hat mir Penicillin mitgegeben. Und er hat gesagt, es ist zwar schon 4 Uhr, aber du nimmst heute noch, jetzt gleich, wenn du heimkommst, das erste Penicillin. Und wenn du schlafen gehst, nimmst du das zweite. Es macht nichts aus, es bringt dich nicht um. Aber dann hast du die richtige Portion für heute. Das verstehe ich unter Sofortanwendung. Was kann uns dieser Eindruck, die Gebote sind dazu da, dass wir Gottes Herrlichkeit erkennen? Was können wir sofort tun? Das war der Punkt, an dem ich am unruhigsten war beim Vorbereiten und gedacht habe, Jesus, jetzt bin ich genau an dem Punkt, wo ich etwas lehren soll und ich merke, ich kann das nicht. Was kann die Menschen verändern? Was kann sie treffen? Dass wir etwas hören und nach Hause gehen und einfach weitermachen? Wie kann das anders werden? Und ich habe gebetet und plötzlich hatte ich einen Gedanken. Ich habe die Bibel dort aufgeschlagen und möchte euch erzählen, was ich gefunden habe. Ich habe die Stelle gefunden, die wir zum Teil schon gebetet haben heute. Ganz am Anfang mit Marco. Matthäus 6, Vers 6 bis 13. Dort lehrt Jesus über das Gebet. Und die ersten Verse sind Anweisungen, Gebote. Und die Verse in der zweiten Hälfte ist das Gebet, das Jesus gelehrt hat, ist auch ein Gebot. Und ich bin diese Anweisungen durchgegangen und ich habe eine Botschaft für mich gehört. Vielleicht ist sie für euch auch die Sofortbotschaft für heute. Jesus sagt, geh in dein Zimmer und schließ die Tür hinter dir zu und bete zu dem Vater, der im Verborgenen ist und alles sieht. Das ist die Botschaft des herrlichen Vaters, der wartet, der schon da ist. Erreichbar nah in jede Wohnung, nur eine Tür weit entfernt. Jesus fährt weiter und sagt, ihr braucht keine Worte machen wie die Heiden. Ihr braucht keine Gebete zu lernen. Ihr braucht nicht zu plappern und möglichst viel zu sagen. Und ihr braucht auch keine anderen einspannen, damit es möglichst viele tun. Ergänze ich. Hat Jesus nicht direkt gesagt. Stimmt aber. Und das ist die Botschaft des Vaters, der schon alles weiß, wenn ich komme. Der herrlich ist. Dem nichts verborgen ist. Und dann fährt Jesus weiter und sagt, er wird dir alles belohnen, was du mit ihm im Verborgenen teilst. Das, was gut war. Und was ist mit dem, was schlecht war? Klopft Gott dir nur auf die Schulter? Nein, Jesus fährt weiter und sagt, ich lehre euch jetzt ein Gebet, das euch in dieser Zeit und auch sonst leiten kann, wenn ihr die Herrlichkeit Gottes sucht. Und dieses Gebet wird euch an die Hand nehmen und euch hinführen, dass ihr einen Blick am Stamm hochhebt und merkt, wie groß Gott ist. So beginnt er, unser Vater, der du im Himmel bist. Ja, vorher hat er gesagt, er ist in meinem Zimmer. Aber er ist auch im Himmel. Ich darf nicht denken, Gott ist nur nahe, er ist Gott. Gott ist Himmel, Gott. Über alles, was geschaffen ist, über alles, was unsichtbar und sichtbar ist. Er ist heilig, tadellos, rein. Es gibt nichts, das an ihm verkehrt ist. Und ich? Vielleicht wird es mir schon da bewusst. Nein, ich bin nicht so. Wo Gottes Kind draufsteht, da muss auch Gott drin sein. Und das ist nicht immer so. Manche haben den Eindruck, dass Gott nicht mehr zu ihnen spricht. Aber vielleicht spricht er zu ihnen nur in einer Sache. Und sie haben die Ohren etwas verstopft in dieser Sache. Und sie sollten umkehren und dann redet Gott über die anderen Themen. Er lässt nicht locker, wenn etwas nicht rein ist, nicht heilig ist. Und das ist Gottes Herrlichkeit. Er ist deswegen herrlich, weil er uns herrlich machen möchte. Und deswegen lässt er nicht locker. Und wir beten weiter, dein Reich komme. Und wir wissen, es ist noch nicht so. Aber es fängt an, jetzt bei mir. Und es kommen viele Fragen in den Sinn, ja, wo ist denn Gottes Reich bei mir, wenn ich jetzt so bete und anfange? Ich habe kürzlich einen Satz gelesen, der hat mir sehr, sehr viel Praxismut geschenkt. Gottes Reich beginnt dort, wo ein kleiner Sieg über das Böse errungen ist. Ein kleiner Sieg über das Böse. Wo ein böser Gedanke besiegt ist, wo ein böser Blick in Freundlichkeit verkehrt wird, wo eine böse Handlung unterbrochen wird und bereut wird und sagt, ich möchte sofort umkehren. Das ist Gottes Reich, das kommt. Und wir beten weiter, dein Wille geschehe. Mein Wille, dein Wille. Und das kann eine sehr lange Zeit im Zimmer werden. Zu erkennen, was denn Gottes Wille ist. Wille für die Arbeitslast, die einen erdrückt, für die Beziehungsprobleme, die man mit sich herumschleppt, für die Menschen, die komisch sind. für die Fragen, wie man leben soll? Ich fahre nicht mehr weiter fort. Ihr könnt das Vaterunser selber mit diesem Gedanken durchbeten und euch fragen, wo zeigt mir diese Anleitung, das ist eine Step-by-Step-Anleitung, Schritt für Schritt, geht Jesus durch sehr, sehr viele Themen. Es kommen noch einige, die Versorgung im Alltag, das Vergeben, das Versöhnen, das Bewahrtwerden von dem Bösen und das Gott in seiner Herrlichkeit erkennen am Schluss. Aber es wird dann schon sehr viel passiert sein. Ich möchte euch fragen, möchtet ihr die Einladung annehmen, dass Gott im nächsten Zimmer auf euch wartet? Das kann man sofort tun. Es braucht nur einen Moment Zeit. Was ganz sicher passieren wird, ist, wir werden erfüllt werden. Erfüllt von dem, wie Gott ist. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht eine Menge mehr Waldboden. Den haben wir. Wir brauchen niemanden, der uns erklärt, was wir für Probleme haben. Das ist Wasser in die Aare tragen, sagen die Berner. Wir brauchen einen, der uns hilft, dass wir im Waldboden, in unseren Problemen, nach oben sehen. Und dass wir auf Gott beginnen zu vertrauen, der eine alleinige ist, der machen kann. Was helfen uns viele Ratschläge, wenn wir am Schluss erfahren, der Mensch kann doch keine Gebote halten? Das ist die Botschaft von der Herrlichkeit. Wir werden weitermachen. Ich gebe euch noch einen kurzen Ausblick, was uns noch weiter erwartet. Wir werden miteinander solche Gebote von Jesus lesen und wir werden sie anschauen. Und wir werden jedes Mal fragen, was lernen wir über den herrlichen Vater? Was lernen wir über ihn? Und das hat eine Menge mit dem zu tun, was wir als Gemeinde sind und was wir bewegen. Es hat auch eine Menge damit zu tun, was unser Vision Statement, ich sage es auf Englisch, unsere Gemeindevision auf Deutsch, was sie sagt. Wir wollen Gottes Reich und Liebe sichtbar machen. Und ich frage mich, können wir das ohne Gott? Nein. Aber wenn wir auf Gott achten und seine Gebote in uns wirksam werden, dann wird das geschehen. Dann wird man, wie wir gesungen haben, an uns Gottes Herrlichkeit sehen. Nur so. Und dann geht es weiter. Wir laden Menschen ein, Jesus nachzufolgen und unterstützen uns auf diesem Weg. Wie kann man Jesus nachfolgen, wenn man nicht weiß, was er geboten hat? Das ist eine Challenge. Und deswegen habe ich die ganze Sache Challenge 2020 genannt. Ich bin sicher, wir brauchen mehr als ein Jahr. Aber lasst euch nicht Angst machen. Ich werde nicht eine einzige Serie machen. Wir haben genug Aspekte und ihr werdet gar nicht merken, dass wir immer im gleichen Thema sind. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus Christus und seine Lebens- und Lebens- und Wortbotschaft. Er hat alles gemacht, alles erfüllt. Und wenn wir es betrachten, dann werden wir froh, dann werden wir glücklich. Erfüllt. Erfüllt mit Hoffnung und Veränderung. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Geist das tust, was du versprochen hast. Es sind einerseits deine Gebote, die nötig sind, dass wir sie kennen. Aber es ist auch deine Kraft, die in dem wirken muss. Und ich danke dir, dass du anfängst und schon angefangen hast. Dass du uns begleitest und nicht loslässt. Dass wir immer mehr von dir erkennen. Es ist dein Wille, dass wir dürfen voll Herrlichkeit sein. Jesus hat gesagt, die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, hat er wieder bekommen. Da auf der Erde, auf dem Waldboden. Und er möchte sie auch uns schenken. So hat er betet für uns, dass wir die Herrlichkeit in uns tragen, wie er sie hatte. Und ich danke dir, dass das gilt für das Jahr, für den Tag, für die Woche, dass du uns hilfst. Amen.